Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Chile Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 9, Episode 1, die atheistische Gesellschaft mit dem Justus Geilhufe.
Die 9. Staffel fängt an mit 2 Vorträgen von Justus Geilhufe, die er gehalten hat an der Tagung vom Landeskirchenforum am 26. Oktober. Der erste Vortrag, der hat den Titel «Die atheistische Gesellschaft».
Der Justus Geilhufe ist 34 Jahre alt. Er ist seit 5 Jahren Pfarrer in Sachsen, genauer in Groß-Schirma bei Freiberg im Erzgebirge. Er hat in Jena, Princeton, München und Leipzig Theologie studiert, Philosophie und Leadership. An der Uni Göttingen hat er doktoriert, ist verheiratet und hat 2 Söhne. Anfang von diesem Jahr, also 2024, hat er ein Buch veröffentlicht mit dem Titel «Die atheistische Gesellschaft und ihre Kirche». Im ersten von den beiden Vorträgen an der Tagung vom Landeskirchenforum hat er eben über die atheistische Gesellschaft geredet, wie es dazu gekommen ist, dass Ostdeutschland die kirchenfremdste Gegend der Welt ist, wie das konkret aussieht, das Leben in einer atheistischen Gesellschaft und was der Auftrag der Kirche in der aktuellen Situation ist.
Wir kommen zu unserem Ausgangspunkt, zu dem Zusammenleben, was wir in Ostdeutschland seit geraumer Zeit kennen und wo ich glaube, dass es Parallelen zu unserer entwickelten westlichen Welt global gesehen gibt. Was heißt die atheistische Gesellschaft? Als ich mein Buch geschrieben habe, war das bei den Diskussionen im Anschluss an die Lesung ganz oft so die erste Frage. Herr Geilhufe, was meinen Sie eigentlich mit der atheistischen Gesellschaft? An etwas glauben tut doch so gut wie jeder. Also nennen Sie mir mal wirklich 5 Leute, die wirklich an nichts glauben und sagen, da oben oder über mir gibt es wirklich rein gar nichts. Also im tatsächlichen Wortsinn des Atheismus, es gibt nichts, was sozusagen das Wort, die Bezeichnung Gott irgendwie verdient. Und damit werden die sicherlich recht haben. Nichtsdestotrotz ist die Wortwahl von mir, glaube ich, passend. Und anscheinend ist sie trotzdem erklärungsbedürftig. Die Erklärung, die ich dann immer gebe und mit der ich heute einsteigen will, mit atheistisch, ist gemeint, dass das Zusammenleben von uns ein durch und durch entkirchlichtes ist. Das heißt, so wie wir zusammenleben, also auch das, wo wir Christen natürlich beteiligt sind, einfach als Bürger unserer Kommunen und Staaten, ist eines, was von dem, was die Kirche glaubt und was die Kirche macht, beinahe gänzlich unberührt mittlerweile. Für Ostdeutschland, und sozusagen ich versuche immer diese Sprünge zu machen, gilt das, sagen wir mal, seit ungefähr 50 bis 60 Jahren. Also in den 70er Jahren haben wir auf dem Grund der jetzt ehemaligen DDR so diesen Punkt erreicht, dass eben die Kirche nicht nur gewaltvoll aus dem gesellschaftlichen Leben weggedrängt worden ist über die verschiedenen Maßnahmen, die der DDR-Staat ergriffen hat, sondern dass es eben auch schlicht und ergreifend in der gesellschaftlichen Atmosphäre sich dann niedergeschlagen hat. Dass also schlicht und ergreifend dann die erste Generation im Sinne von einer kritischen Masse aus der Kirche ausgetreten war. Das begann eben bei uns in den 50er Jahren mit einem sehr gewaltvollen Umgang mit der Kirche. Also dass die Jugendgruppen in der DDR als amerikanische oder als westliche Agenten diffamiert worden sind und dementsprechend Jugenddiakone, Jugendpfarrer, Pfarrer tatsächlich auch inhaftiert worden sind. Das hat sozusagen auf, im Jahr 1953 so ein bisschen seinen Höhepunkt erreicht. Und als da der DDR-Staat gemerkt hat, er steht auf nicht so sicheren Füßen, was den Rückhalt der Bevölkerung anbelangt, ist die Verfolgung der Kirche dann subtiler geworden. Ich glaube, das war eigentlich für uns fast das Verhängnisvollere als diese offene Konfrontation. In der offenen Konfrontation entsteht auch sehr schnell ein Gefühl der Solidarität mit denen, die verfolgt sind. Bei der subtilen Form der Verfolgung ist das nicht mehr so. Und da hat die DDR eigentlich ihr Meisterstück geschaffen. Eigentlich hat nichts, was die DDR gemacht hat, funktioniert. Außer die sozusagen die Marginalisierung der Kirche. Alles andere hat die DDR eigentlich nicht hinbekommen, weder in ihrem sozusagen Selbstbild noch in der Realität. Das Einzige, was im jetzigen Ostdeutschland tatsächlich stattgefunden hat, ist die ist das vollständige an den Rand drängen und beinahe Vernichten der kirchlichen Strukturen. Und das hat in der DDR letzten Endes über zwei Hebel funktioniert, nämlich indem man unmittelbar auf die Biografien der Menschen Zugriff genommen hat. Und das an einem sehr vulnerablen Punkt, nämlich in dem Moment, wo es um die Frage der Konfirmation ging. Da hat die DDR zum einen ein Ersatzritual geschaffen, die Jugendweihe. Also sie hat es nicht geschaffen, aber sie hat es aus einem reinen Nischenangebot zu einer gesellschaftlichen Verpflichtung gemacht. Und hat das an gewisse Privilegien dann innerhalb dieser Gesellschaft geknüpft. Mit dem sozusagen unausgesprochenen oder ausgesprochenen Satz, wenn du nicht die Jugendweihe machst, dann gibt es ein paar Dinge, die sozusagen du von uns einfach nicht bekommst. Also wenn du dich nicht zu diesem Staat bekennst, dann bekennt sich dieser Staat auch nicht zu dir. Und das heißt, eine weiterführende Schule gibt's dann für dich nicht. Das heißt, ein Studium gibt es dann für dich nicht. Das heißt auch in der Regel die Lehrstelle, die du willst, gibt es dann für dich nicht. Sondern es wird sich was für dich finden und niemand geht ins Gefängnis und keiner hat Hunger. Aber denk bitte nicht, dass wenn du sozusagen mit dieser Konfirmation die DDR ja offensichtlich ablehnst, dass die DDR dann viel noch für dich tun wird. Und Sie können sich vorstellen, was das innerhalb von 10, 12, 15 Jahren dann bedeutet hat. Da gab es die Pfarrerskinder und noch die Tochter von einem besonders Frommen aus der Gemeinde, die das durchgezogen haben. Der Rest hat gesagt, mit 13 verbaue ich mir nicht mein komplettes Leben. Ich gehe erstmal zur Jugendweihe. Die Kirche hat versucht, diese Kraftprobe durchzuhalten. Und irgendwann hat sie gesagt, weil sie gemerkt hat, dieser Kampf ist nicht zu gewinnen, hat sie gesagt, macht mit 13 die Jugendweihe oder macht mit 14 die Jugendweihe. Und ihr dürft auch mit sozusagen einer Jugendweihe danach die Konfirmation machen. Und damit haben ein paar die Konfirmation noch gemacht. Aber trotzdem, damit war klar, wohin die Reise geht. Und jetzt leben wir in Ostdeutschland in dem säkularsten Landstrich der gesamten Welt. Also die DDR und Tschechien, sozusagen so ein Streifen in Mitteleuropa, ist das säkularste Gebiet des gesamten Globus. Und das hat Folgen für das Zusammenleben, natürlich mit ganz vielen unterschiedlichen soziologischen Voraussetzungen und auch nicht in dem Sinne, dass sozusagen der Atheismus und die Säkularisierung monokausal für bestimmte Entwicklungen unserer Gesellschaften verantwortlich sind. Sie sind es, aber vor allem können wir jetzt beispielsweise, und ich beschränke mich auf Ostdeutschland, weil ich darüber ein Stück weit reden kann, wir haben sozusagen jetzt Einblick in eine Gesellschaft, die in ihrer sozusagen Grundkonstitution und in der Atmosphäre ihres Zusammenlebens eine atheistische ist. Da ist nicht die Frage, ob einzelne sozusagen Vorstellungen von Wesen oder Kräften haben, die wirken, sondern die Frage ist, wie funktioniert das gesellschaftliche Zusammenleben, auf welchem Grund und vor allem auch mit welchem Ziel funktioniert dieses Zusammenleben. Und das ist ein atheistisches und deshalb stehe ich auch, das Buch ist ja in die zweite Auflage gegangen, es geht wahrscheinlich auch in die dritte, der Titel bleibt bestehen und auch im Buch wird immer von der atheistischen Gesellschaft geredet. Ich erzähle jetzt, was sozusagen für uns als Kirchen, als Kirchgemeinden in dieser Gesellschaft relevant ist. In meinem Buch mache ich das sehr stark, und das ist meine Überleitung, anhand von Phänomenen in unserem Alltag deutlich. Und die Schablone, mit der ich das mache, sind die drei uralten, also tatsächlich auch vorchristlichen Kategorien des Wahren und des Guten und des Schönen. Wer so ein bisschen der Philosophiegeschichte bewandert ist, so, das sind, also man kann bei Platon die Dinge auch finden, aber das sind sozusagen die, so, das sind so aristotelische Grundkategorien. Also wenn Aristoteles über die Dinge, die existieren, nachdenkt, sagt er, alle diese Dinge sind einfach dadurch, dass sie existieren, in ihrem Inneren wahr, gut und schön. So, und damit ende ich jetzt auch wieder. Ich will nur erklären, sozusagen, woher das kommt. Das sind sozusagen Grundkategorien des Denkens und sozusagen des Existierens. Und im Mittelalter, also in der antiken Kirche und dann in der mittelalterlichen Kirche, kommen diese Kategorien zurück, weil diese Kirche natürlich das tiefgehende Interesse hat, zu zeigen, dass ihr Glauben kein widersinniger ist, sondern ein durch und durch vernünftiger. Also natürlich übersteigt unser christlicher Glaube irgendwann das, was wir mit unserem Verstand fassen können, aber er ist nicht unvernünftig, sondern durch und durch vernünftig. Und das zeigt, und damit sozusagen, da ist so ein Peak erreicht, Thomas von Aquin, indem er eben bei allen drei Kategorien eben sagt, das ist das, was wir am Ende Gott nennen. Also das Wahre an sich, das ist Gott. Das Gute an sich, das ist Gott. Die Schönheit an sich, das ist das, was wir Gott nennen. Und damit macht er eben deutlich, alles das, wovon der große Philosoph Aristoteles redet, alles das sozusagen, wie die Welt, also das gut geschaffene Gehirn des Menschen funktioniert, alles das finden wir in unserem Glauben. Und deshalb kann sozusagen jetzt mit Bultmann oder wie auch immer gesprochen, der moderne Mensch, der vernünftige Mensch glauben. Also niemand muss sozusagen seinen Verstand an der Tür abgeben, wenn er eben mit der Kirche zusammen unseren Herrn Jesus Christus bekennen will. Ich glaube, dass wir sehen können, dass in der atheistischen Gesellschaft etwas von dem Wahren, etwas von dem Guten, etwas von dem Schönen abhanden kommt. Und mein Buch steigt ein mit der ersten Kindheitserinnerung, die ich habe. Und das ist nicht gelogen, sondern das ist tatsächlich so. Die erste Erinnerung, die ich in meinem Leben habe, ist, wie ich mit meinem Vater in Dresden in der Fußgängerzone stehe, wahrscheinlich so als Ende 2 oder Mitte 3-Jähriger. Und mein Vater war Pfarrer und erlebe, wie, also wir schauen zu einer südamerikanischen Band zu, die Panflöten, also so, das gab es ja früher, ich glaube, also ich habe seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen, aber in meiner Kindheit gab es in den Fußgängerzonen diese Bands, die so Panflötenmusik gemacht haben und auch so diese die Trachten anhatten. Und meine erste Erinnerung ist, wie wir dem zuschauen und dann eine Reihe von Neonazis kommen und denen und sozusagen und die Hosen runterziehen und sozusagen denen, diesen Ausländern sozusagen ihre Ärsche hinhalten und sich über die lustig machen. Und das ist so das Erste, was ich wo ich sagen würde, das ist die früheste Erinnerung, die ich habe. Also einfach wirklich als Bild, als Szene und natürlich auch zu, das Gefühl, was ich dabei habe. Also so dieser tiefgehende Schreck und auch Schmerz, so dieses Behüteten und so ganz wohl sozusagen bewahrten Pfarrerskind, was jetzt merkt, dass sozusagen die Welt da draußen eine andere ist. Und dass diese Welt da draußen eine ist, aus der ein Stück weit das Gute abhanden gekommen ist. So gehe ich ein bisschen durch diese 90er Jahre, die ja bei uns in Ostdeutschland katastrophal waren, wo wir über 100 dokumentierte rassistische Morde haben, und das haben wir als Schüler und Kinder natürlich viel mehr am eigenen Leib erfahren als unsere Eltern, wo eine ganz alltägliche Gewalt existiert hat und wo man irgendwann das Gefühl hatte, es macht auch gar keinen richtigen Sinn, sozusagen in diesem Zusammenleben gut zu sein. Also es sozusagen, es hat zu wenig oder zu nichts geführt, etwas Gutes zu tun, weil die Gesellschaft, so wie sie funktioniert hat oder der Alltag, den wir erlebt haben, nur über sozusagen Ungutes, über Stärke, über Gewalt funktioniert hat. Und das heißt sozusagen, und da ist immer ein Missverständnis bei dem, was ich sagen will. Ich sage nicht, dass alles das so war, weil die Menschen nicht mehr an Gott geglaubt haben. Ich glaube, ein Stück weit ist das so. Aber es geht mir vor allem um die Beobachtung, dass wir dort ein Zusammenleben erlebt haben, aus dem etwas, was wir Gott nennen, verschwunden war. Und damit wir eine dort in dieser Atmosphäre, in diesem Zusammenleben, eine atheistische Gesellschaft erlebt haben. Und das eben anhand dieser Kategorie des Guten, was kaum mehr vorhanden war. Die These von mir ist, dass das, was wir dort erlebt haben, nicht vorbei ist, sondern heute in Ostdeutschland und in den zunehmend säkularisierten Teilen Europas sozusagen eine Wiederkunft erfährt, aber natürlich unter anderen Maßgaben, weil eben die Umstände und auch die Zeit und die Herausforderungen und auch die Menschen andere sind. Und auch das lässt sich aber aus meiner Sicht auch wieder anhand von diesen Grundkategorien des Denkens zeigen. Und ich glaube, etwas, was wir heute als eine kollektive Erfahrung haben, ich glaube, bei uns in Ostdeutschland in einer unglaublich extremen Art und Weise, aber ich glaube, dass Sie das auch an vielen Stellen unterschreiben können. Ich glaube, dass wir heute an vielen, vielen Stellen eine Gesellschaft erleben, aus der das Wahre an vielen Stellen verschwunden ist. Und damit meine ich nicht in so einer platten Art und Weise, die Menschen sind vom Glauben abgefallen und sie sozusagen hängen falschen Lehren an, sondern die Problematik, die wir haben, ist eine tatsächlich spirituelle und ganz tiefgründige, so wie wir das auch in den 90er Jahren bei uns in Ostdeutschland mit dem Guten erlebt haben. Was wir jetzt erleben, ist, dass unsere christliche Idee davon, dass es dort draußen eine Wahrheit gibt, die es zu entdecken gilt, nach der wir suchen sollen, wo aber auch das Versprechen existiert, sie lässt sich entdecken und finden und wir können sie mit anderen zusammen entdecken und teilen. Diese Idee ist gerade auf einem sehr absteigenden Ast. Wir erleben ein Zusammenleben, vor allem bei uns in Ostdeutschland, wo niemand eigentlich mehr die Erwartung hat, dass bei den anderen in unserem Zusammenleben, in der Welt, wie wir sie kennen, etwas von Wahrheit zu finden ist. Also etwas, was ich sozusagen lernen kann, vor allem nicht etwas, was ich von anderen lernen kann. Wenn Sie mal bei sich schauen, ich erlebe Sie Schweizer immer als so unglaublich höflich und so das Verbindende suchend und so weiter. Deswegen müssen Sie mir sagen, ob Sie das, oder sozusagen, müssen Sie jetzt entscheiden, ob Sie diese Situation tatsächlich kennen oder nicht. Aber es gehört zum Alltag von mir als Pfarrer in Ostdeutschland, von uns Menschen in Ostdeutschland, dass es gewisse Themen gibt, über die wir nicht mehr reden. Also dass es gewisse Dinge gibt, die einfach bei uns nicht mehr angesprochen werden. Und wenn die Themen kommen, wir wissen, dass entweder in einer Minute absolute Stille sein wird oder wir uns anschreien werden. Aber wir alle kennen die Situationen von den Familienfeiern oder von sozusagen, wo mal, was ja bei uns in Ostdeutschland extrem selten ist, tatsächlich eine Mischung der Menschen passiert, wo wir eine Formulierung oder ein Schlagwort hören und alle im Raum wissen, okay, wenn so zwei Minuten noch und dann gibt es sozusagen nur noch diese zwei Optionen. Entweder wir streiten uns, also im Sinne von wir gucken nur, wer sozusagen lauter ist, oder es herrscht ein betretenes Schweigen und wir versuchen irgendwie sozusagen auf Fußballergebnisse oder andere Dinge zu kommen. Ich weiß, also das ist eine Erfahrung, die wir machen. Und das hängt damit zusammen, dass wir, dass es natürlich gesellschaftliche Reizthemen gibt, so wie das immer schon war und heutzutage natürlich nochmal bei den tiefgreifenden Krisen unserer Zeit besonders ist. Aber was wir in Ostdeutschland erleben, ist, dass wir Menschen haben, die nicht erwarten, dass die anderen einem etwas zu sagen haben. Und das bedeutet, dass also sozusagen außerhalb sozusagen von meiner Bubble, im besten Fall Bubble, es sozusagen keine Wahrheit existiert, sondern mit dem Telegram-Kanal, den ich gefunden habe, habe ich auch die ganze Wahrheit gefunden. Und alle, die beispielsweise diesen Telegram-Kanal nicht abonniert haben, die können gar nicht Anteil an der Wahrheit haben. Und damit lohnt sich keine Sekunde Gespräch. Sondern im Gegenteil, die anderen müssen am Reden eigentlich auch gehindert werden. Denn wenn ich einmal die Wahrheit entdeckt habe, dann sind alle anderen, die die nicht haben, nur noch welche, die stören. Und das ist ein riesengroßes Problem. Ich weiß nicht, welche Slogans Sie hier in der Schweiz haben, aber alle politischen Forderungen bei uns in Deutschland haben ganz oft die Formulierung drin, muss weg. Merkel muss weg. Die Ampel muss weg. Und dieses eliminatorische Element in diesem Satz ist kein Zufall, sondern das ist Ausdruck des Wesens des Problems, was wir haben. An der Ampel ist nichts Wahres oder Gutes mehr. An Angela Merkel ist nichts, was wahr oder gut sein könnte, sondern es ist nur noch etwas, jemand, der weg muss. Weil wir vergessen haben, dass wir die Wahrheit eben nicht pachten und vollständig haben können, sondern dass die Wahrheit eben immer etwas ist, was über uns ist und tatsächlich auch über allen Menschen ist. Und dass die Vielfalt der Menschen etwas ist, was uns ein Stück weit näher zu dieser Wahrheit bringt, weil jeder mit seiner Perspektive mir etwas deutlich machen kann, was ich mit meiner beschränkten Perspektive eben nicht erleben und greifen kann. Das ist die christliche Vorstellung davon, dass eben Gott jeden Menschen lieb hat und jeden Menschen sozusagen mit einem Sinn und Zweck auf diese Welt gebracht hat und jedem Menschen eben eine Perspektive, einen Anteil eben an seiner Wahrheit gegeben hat, den die anderen Menschen nicht haben. Und ich deswegen als Christ zwingend verwiesen bin auf die Menschen um mich herum. Nur mit anderen ist etwas von der Wahrheit zu entdecken. Und wir leben gerade in einer Gesellschaft, in der diese Idee nicht existiert, sondern die anderen, die eine abweichende Meinung haben, die müssen weg in dem Sinne, dass sie wenigstens still sein sollen. Und zu welchen Problemen das führt, so, das können wir uns alle vorstellen, das können wir in Ostdeutschland greifen, nämlich dass wir uns langsam fragen, wie eigentlich das Zusammenleben bei uns noch möglich sein soll. Also ein Zusammenleben, was eben auf Austausch und eben Progress und auch sozusagen Toleranz im Sinne von jeder hat irgendwie seinen Platz da drin in Zukunft funktionieren soll. Weil wir gerade nur noch in den Kategorien funktionieren, wer ist am Ende der Stärkere? Sozusagen welche Fraktion, also nicht nur politisch, sondern sozusagen menschlich gesehen, hat am Ende einfach die Oberhand und hoffen wir mal nicht, dass es die und die ist. Das ist ein enormes Problem und was die Ostdeutschen, glaube ich, schon realisieren, bei allem, wo sie sich auch da drin laben und oder es gar nicht sehen, was sie schon sehen, ist, dass es dafür keine Lösung gibt. Also es gibt keinen Weg aus dieser Situation heraus. Und da sage ich natürlich als Pfarrer, natürlich gibt es den Weg aus dieser Situation heraus, aber der setzt etwas anderes voraus als einfach nur sozusagen politisches Handeln, sondern das geht an den Kern des Menschseins. Und das hat eben etwas mit Glauben zu tun. Und damit komme ich jetzt auf die eben Situation der Kirche in dieser atheistischen Gesellschaft. Und auch da bin ich sozusagen auf Ihre Reaktion gespannt. Die Kirche in der atheistischen Gesellschaft ist eine, das ist etwas ambivalent, zahlenmäßig, ökonomisch und im letzten an vielen Stellen auch politisch vollständig an den Rand gedrängte Kirche. Also einfach zahlenmäßig, so manchmal ändert, ist es verschieden, aber im Grunde können Sie sagen 10% und 90%. Also so 10% sind Teil einer Kirche. Manchmal ist es etwas mehr. Ich glaube, im Schnitt sind es noch 13 oder sowas in Sachsen. Und 90%, die eben nicht mehr in der Kirche sind. Das Interessante an der Situation, in der wir leben, ist, dass diese 90% nicht seit vorgestern nicht mehr in der Kirche sind, sondern dass wir eigentlich mit der dritten Generation von sozusagen atheistischen Menschen zu tun haben. Also wir leben unter Menschen, deren Großeltern 1953 oder 1961 aus der Kirche ausgetreten sind. Das heißt, wir leben mit Menschen zusammen, die letzten Endes durch mindestens zwei Dinge aus unserer kirchlichen Sicht charakterisiert werden können. Sie sind nicht selber einen Weg von der Kirche weggegangen, sondern sie stehen der Kirche im letzten völlig teilnahmslos gegenüber, beziehungsweise, und damit komme ich eigentlich auf den zweiten Punkt schon, wissen eigentlich von der Kirche überhaupt gar nichts. Also warum gibt es diesen Turm? Warum läuten da Glocken? Warum soll das, also warum Sonntagmorgens um 10? So. Also, ja, und damit komme ich eben sozusagen zu dem zweiten Punkt. Es ist, diese 90% sind Menschen, die keinen Zugang zu dem haben, was wir tun. Also weder im Positiven noch im Negativen. Also natürlich gibt es die Bilder im Kopf, die von den Medien und von uns selber produziert werden, weil wir Missbrauchsskandale haben und die nicht ordentlich aufarbeiten. Weil wir mit dem Geld, was wir haben, nicht in dem Sinne von unserem Auftrag umgehen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ist die Beziehung, die die Menschen zu uns als Kirche haben, im Grunde inexistent. Und das hat bei uns in Ostdeutschland nicht das zur Folge, was man eigentlich erwarten könnte. Erwarten könnte man, dass die Kirche irgendwann die Mauern hochzieht und sagt, wir probieren jetzt als so ein heiliger Rest irgendwie durch diese Zeit zu kommen. Die Welt da draußen ist nicht gut, beziehungsweise irgendwie böse. Und wir versuchen jetzt irgendwie, bis der Herr wiederkommt oder wann auch immer, auf diesem kleinen Boot durch diese stürmische Zeit zu kommen und sozusagen wie die Frommen zu Zeiten Jesu so wenig Berührung wie möglich mit denen zu haben, die eben mit der Religion wenig zu tun haben, zu haben. Das, also etwas anderes findet statt. Die Kirche in Ostdeutschland ist eine, die, obwohl sie so klein ist, einen erstaunlichen heutzutage würde man sagen, Impact hat für das, was das gesellschaftliche Zusammenleben ist. Also sozusagen, das sagt noch nicht viel, aber der Anteil beispielsweise von Parlamentariern und auch Regierungsmitgliedern, die Kirchenmitglieder sind, ist exorbitant höher als im Vergleich sozusagen zum Anteil an der Gesamtbevölkerung. Gleichzeitig merkt man, was für ein enorm wichtiger Ansprechpartner die Kirche vor Ort für die verschiedensten sozusagen Leute in Regierung, Verwaltung und so weiter ist. Was einfach daran liegt, dass die Kirche eben versucht, in diesen kleinen Orten und auf dem platten Land eben weiterhin zu sein, so schwer das auch ist. Und einfach atmosphärisch auf die Kirche selber geschaut, erleben wir eben einfach Gemeinden, die vor allem eben extrem aktiv sind. Also der ostdeutsche Christ wächst in seiner Gemeinde mit dem Wissen auf, dass wenn er in dieser Gemeinde nicht selber etwas tut, diese Gemeinde nicht mehr existiert. Das ist natürlich jetzt übertrieben und romantisiert, aber jeder, der bei uns in der Kirche ist, weiß, dass es nicht vier Hauptamtliche gibt, die alles regeln, sondern weiß, dass es im Grunde eigentlich keine Hauptamtlichen mehr gibt. Und wenn irgendetwas stattfinden soll, und damit ist auch sozusagen das Kirchgebäude vor dem Verschimmeln zu retten gemeint, dann hat das mit meiner eigenen Arbeitskraft und Lebenszeit zu tun. Das führt dazu, dass wir Gemeinden haben, die sehr aktiv sind, die auch einen im Vergleich sehr hohen Gottesdienstbesuch haben und die wissen, dass sie zu den Menschen, die nicht in der Gemeinde sind, also dass sie da einen Auftrag haben. Ganz oft wissen die Gemeinden nicht, wie das aussehen kann. Also es ist jetzt nicht so, also sozusagen, ich will Ihnen nicht jetzt sozusagen ein romantisches Bild von unserer Kirche in Ostdeutschland zeichnen, aber ich will davon erzählen, wie ganz viele Menschen, die sozusagen aus den immer noch recht saturierten Teilen unserer evangelischen Kirche kommen, weil sie bei uns, wir haben einen Pilger, also bei uns geht ein Pilgerweg lang oder wir haben ein Einkehrhaus oder weil sie mal den Autor von der Atheistischen Gesellschaft kennenlernen wollen oder so. Wenn die sozusagen bei uns auf dem Pfarrhof sind oder bei uns mal ein paar Tage verbringen, gehen die immer wahnsinnig beseelt weg, weil sie eine Kirchgemeinde erleben, die eben nicht über sozusagen hauptamtliche Strukturen funktioniert, sondern die fast ausschließlich über ehrenamtliche Strukturen funktioniert, wenn man das mal in diesen technischen Termini sagen will. Und das hat etwas sehr, sehr Schönes. Und gleichzeitig kommen wir im Moment eben an unsere Grenzen. Das hat zwei Gründe. Die Grenze ist tatsächlich einfach zahlenmäßig jetzt aufgetan. Also wir sind eben jetzt an dem Punkt anbelangt, wo sich tatsächlich die grundlegende strukturelle Frage stellt. Also unsere Gemeinden sind eben jetzt an diesem Kipppunkt, wo man sich die Frage stellen muss, kann man noch sozusagen außerhalb von Groß- und Mittelstädten irgendwie noch Gemeindestrukturen anbieten mit dieser Zahl an Menschen? Und das Zweite ist, dass eben die großen Austrittswellen eben jetzt in den westdeutschen Kirchen beginnen. Die Hälfte des Geldes, beispielsweise der Sächsischen Landeskirche, ist westdeutsches Geld. Also 50% unseres Haushaltes ist Geld aus Westfalen, Bayern, Württemberg, aus dem Rheinland. Das katholische Bistum auf unserem Gebiet, was zahlenmäßig viel, viel kleiner ist, hat jetzt sozusagen die katholischen Bistümer in Deutschland haben mit dem Jahr 2025 die Ausgleichszahlungen eingestellt. Also es gibt keinen, sozusagen auf politischer Ebene heißt das Länderfinanzausgleich, mehr unter den katholischen Bistümern. Und das heißt, das Bistum Dresden-Meißen hat innerhalb von 2 Jahren seinen Etat um 50% reduzieren müssen. Weiß gar nicht, wie die das gemacht haben, aber sie haben's gemacht. Und das heißt sozusagen, diese Angst ist bei uns natürlich auch, dass das eben bei uns auch innerhalb von 2 oder 3 Jahren dann passieren wird. Und deswegen, so, also genau. Und die Frage ist eben jetzt so ein bisschen, und das ist letzten Endes langsam die Überleitung nach einer Pause zu dem zweiten Teil des Vortrags, den ich Ihnen heute am Ausgang des Vormittags stellen will. Was ist im Prinzip unsere Aufgabe dieser mini kleinen in ihrer tatsächlichen Existenz bedrohten Kirche in dieser atheistischen Gesellschaft? Falls Sie mich kennen, wissen Sie die Antwort längst, und wenn nicht, dann, also es ist ja irgendwie sehr naheliegend, die einzige Aufgabe, die wir haben, ist Mission. Also einfach nur, also selbst wenn wir keine Kirche wären, ist sozusagen das einzig Logische, wenn die Situation so ist, darauf zu schauen, dass wir nicht weniger, sondern mehr werden. So. Und noch dazu kommt, und das ist schön, dass sich das deckt, ist, dass es auch noch der Auftrag Jesu Christi an uns ist. Da haben wir Glück, dass wir sozusagen da nicht auseinandergehen, sondern dass da eigentlich was zusammenkommt. Ich will da auch gar nicht sozusagen vorwurfsvoll werden, was ich glaube, was wir jetzt nicht irgendwie grundlegend vergessen haben, aber wir haben in den letzten Jahrzehnten, und das liegt auch daran, dass wir so viel Geld hatten, diesen Missionsbegriff sehr schillernd sozusagen ausgestaltet. Sehr viele Dinge laufen unter Missionen, die einfach keine sind. Jetzt sozusagen ist die Frage, und damit komme ich zum Schluss, und ich schicke sie in die Pause und wir gucken im zweiten Teil, wie das gehen kann oder sozusagen, was tatsächlich unsere Aufgabe ist. Wie kann Mission in der atheistischen Gesellschaft aussehen? Und das wird dann irgendwann etwas schematischer, weil ich, glaube ich, Ihnen hier in Winterthur oder in Bern oder in München irgendwann nicht mehr ganz konkrete Tipps geben kann, sondern ich will eine biblische und eine sozusagen Gemeindebeobachtung mit Ihnen teilen und Sie machen dann was da draus. Und das ist sozusagen der Cliffhanger. Wir, und so ging es mir ganz, ganz lange auch, sehen im Moment nur diese 90%. Also was wir vor Augen und in unserem Herzen haben, ist diese schier unendlich große Masse an Menschen, die sozusagen nicht mehr Christen oder Teil der Kirche sind. Und wenn wir überlegen, wie können wir missionieren, überlegen wir immer auf diese schiere Masse an Menschen hin. Und ich glaube, dass das nicht ganz richtig ist. Und wie ich das meine, das hören wir im zweiten Teil von heute Vormittag. Vielen Dank.
Wir sind zurück im Studio. Anna, was ist dir geblieben von diesem Vortrag?
Also ich habe es mega einen spannenden Vortrag gefunden. Ich habe es sehr interessant gefunden, um so ein bisschen reinzusehen in die Situation in Ostdeutschland. Und mich schon auch gefragt die ganze Zeit, wie fest trifft die atheistische Gesellschaft auch auf unser Umfeld in der Schweiz zu.
Okay.
Ich glaube, man kann es schon noch nicht ganz gleichsetzen, aber es ist wahrscheinlich etwas, wo man immer mehr spürt. Also ganz grundsätzlich so, dass die Kirche wirklich komplett aus dem Bewusstsein der Leute verschwindet. In gewissen Kreisen, glaube ich, ist das schon so, aber in anderen Kreisen sieht man gleich noch, dass also halt gleich noch viele Leute werden getauft, konfirmiert oder gehen mal mit den Großeltern in die Kirche oder irgendwie so gibt es doch noch viele, die irgendeinen Bezug zumindest zu Kirche haben.
Und viele Leute haben auch noch ein Bild, auch wenn es verzerrt ist, aber viele Leute haben überhaupt ein Bild von der Kirche. Also sie wissen, dass am Sonntagmorgen Gottesdienst ist. Sie gehen nicht und es interessiert sie nicht. Aber sie wissen, warum das am Sonntagmorgen um 9:30 oder 10 die Kirchenglocke läutet.
Und es ist nicht unbedingt nur ein Vorteil, aber es ist einfach sicher ein bisschen ein anderes Umfeld, wo wir uns drin bewegen. Ja. Aber trotzdem, glaube ich, kann man sehr, sehr viel mitnehmen von dem, was er gesagt hat. Und ich finde zum Beispiel gerade spannend, dass er gesagt hat, so dass gleich weiterhin in die Gesellschaft hineinwirken, also dass sich die Kirche nicht zurückzieht aus der Gesellschaft, obwohl sie immer kleiner wird, sondern sie auch sagen, hey, wir wollen Verantwortung übernehmen, wir wollen irgendwo gesellschaftsrelevant bleiben, nicht in dem Sinn, dass wir jetzt ein grosser Ansprechpartner sind vom Staat, aber dass wir einfach sagen, wir engagieren uns dort, wo wir sind, auch zum gesellschaftlichen Wohl.
Ja, ja, das hat mich auch sehr beeindruckt, obwohl sie sehr klein geworden ist, dass sie trotzdem quasi bezogen sie auf die Gesellschaft, aufs Umfeld, einfach nicht aufgibt, sondern dranbleibt. Und das, glaube ich, wird auch unsere Aufgabe sein, dass wir uns nicht zurückziehen, wenn auch bei uns Zahlen aber die gleiche Tendenz gibt, dass wir uns nicht zurückziehen. Genau.
Ja. Was ist denn dir sonst noch geblieben, Lukas?
Ja, also der Punkt, den er ja sehr stark macht, auch, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet. Wir werden müssen davon wegkommen, dass sich Kirchen einfach auf die hauptamtlichen Angestellten verlässt. Wir werden müssen ankommen zu einer Kirche, die vor den Mitgliedern lebt, von den Engagierten, auch von den Nichtzahlten, von den Nichtpfarrerinnen und Nichtpfarrern. Aber das ist keine neue Aussage, haben wir ja da schon immer wieder gemacht. Was ich extrem stark gefunden habe, wo er einfach knallhart sagt, die einzige Aufgabe von der Kirche ist Mission. Und da spürt man, dass er uns wahrscheinlich, also er, dass die Kirche in Ostdeutschland uns noch 20 Jahre voraus ist. Dass würde man bei uns noch nicht sagen, aber in die Richtung laufen wir. Und darum denke ich, sind all die Bemühungen auch von den letzten Jahrzehnten in der deutschen Kirche zum Thema Mission, um das wieder normalisieren, um das Wort wieder dürfen brauchen, die werden einfach müssen weitergeführt werden. Unsere Aufgabe wird zunehmend Mission sein.
Mhm. Ja, wobei ich finde auch lustig, dass er sagt, das ist ja so oder so so, egal ob man jetzt viel Leute ist oder wenig. Also die Aufgabe der Mission ist wie im Kern vom Glauben verankert. Und jetzt ist es zufälligerweise so, dass auch die Umstände noch darauf hinweisen, dass es noch sinnvoll wäre. So. Ja. und was ich auch cool finde, ist sein Teaser am Schluss, wo wir jetzt auch nochmal als Teaser setzen wollen, dass wir nicht auf die 90% schauen, wo man das Gefühl hat, die müssen wir jetzt alle auf einen Schlag erreichen, sondern die Frage, wie können wir überhaupt einfach mal wieder Leute erreichen. Und das bringt er dann im zweiten Vortrag sehr gut über und ist dann auch unsere zweite Episode.
Ja, genau. Gut. Dann ist das jetzt also gesehen von der Staffel 9, Episode 1 von Aufwärts stolpern, im Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin oder Ihren Fernseher auch nächstes Mal wieder einschalten.